Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Ausgabe 115.
Ja.
Weiß ich nicht. Sau viel Ausgaben auf jeden Fall.
Wahnsinn.
Es ist die letzte Ausgabe vor Weihnachten und vermutlich auch die letzte Ausgabe für dieses Jahr.
Ja.
Ist es die letzte Ausgabe für dieses Jahr, Christian?
Das weiß ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Schauen wir mal, vielleicht kommt hier noch was.
Weiß nicht. Aber wir verabschieden uns heute schon mal vorsichtig
aus dem Jahr aus. Und dann machen wir Urlaub, ne? Im Januar. Das wissen die Leute ja schon.
Das wissen die Leute schon, ja.
Also da kommt von uns gar nichts. Da kommt von uns gar nichts.
Ich habe alle direkt alles mitbekommen, aber ich freue mich auf meine freie Zeit. Ab Heiligabend mache ich freie Zeit.
Ich mache vom 1. Januar bis zum 10. Januar nada. Ich habe sogar überlegt, mein Handy mal auszuschalten. Einfach, ich will einfach mal rauskommen. Rauskommen aus diesen ganzen Sachen. Und dann, wenn ich wieder zurückkomme, geht es natürlich gleich wieder weiter. Der Januar ist natürlich trotzdem pickepacke voll. Wir müssen natürlich ein paar Sachen machen. Wir müssen das Event vorbereiten. Wir müssen, ich muss viel Kram erledigen. Einfach viel Zeug auf der Uhr, auch was aufgeräumt werden muss bei mir. Da freue ich mich drauf. Verkehrt ist es nicht. Und aber ich brauche auf jeden Fall Urlaub. Ich brauche richtig dolle Urlaub. Mhm. Ich bin genau wie du richtig am Arsch. Der Adventskalender ist natürlich was für uns. Da freuen wir uns immer drüber, dass wir den machen. Aber wir freuen uns auch, wenn er vorbei ist.
Ja, also in erster Linie freue ich mich, wenn er vorbei ist. Ja. Aber ich muss sagen, der Adventskalender, also das Feedback ist ja auch dementsprechend, der ist dieses Jahr schon finde ich gut, wie der ist so mit den Videos und dass da Videosachen jetzt drin sind, vom Stenger produziert und viele abwechslungsreiche Formate, neues Format jetzt noch von dir und der Oma.
Mhm.
Sowas sozusagen das Gegenstück deine persönlichen Nachtseims.
Mhm.
Die Blueses, was auch
immer. Naja.
Das ist viel Zeug. Nächste Woche ist jetzt noch Star Wars. Da bin ich natürlich auch mal gespannt drauf. Ist ja gerade ganz komisch. Ich glaube, die Star Wars Fans sind gerade so. Auf der einen Seite sind die Star Wars Fans so super kritisch und haben keinen Bock, weil sie Episode 8 immer noch hassen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja was Neues.
Ja, ist mal was ganz Neues. Aber parallel dazu kann sich jeder auf der Welt auf Mandalorian einigen und alle lieben das. Das ist total. Also, du hast auf der einen Seite so dieses. Du hast Star Wars-Fans, die erzählen ja in 10-minütigen Monolog, wie schlimm Episode 8 war und Star Wars kaputt gemacht hat. Im anderen Atemzug sagen sie aber, wie großartig Mandalorian ist. Das ist gerade ganz ein absurdes Phänomen, was da draußen tut.
Okay, ich finde es schade, dass hier so. Uiuiui, jetzt kommt mir aber gleich. Ich schwitze hier gerade ein bisschen. Ich werde hier gerade ein bisschen müde. Das finde ich schade, dass die so, dass die da so drüber reden und so, weil ich denke mir, ey, es ist doch nur zum Entertainment. Tut mir leid, wenn es dir nicht gefällt, aber dann die Leute sich da so heftig drüber aufreden, das fand ich schon immer ein bisschen albern.
Ja.
Das ist aber mein Leben, das verstehst du nicht. Also wenn was so sehr dein Leben ist, ne, was von anderen Leuten gemacht wird, Bro, dann musst du echt dein Leben ein bisschen umgestalten.
Dann musst du echt ein, zwei Dinge überdenken.
Dann musst du Sachen überdenken, so. Also wenn
du nicht gerade einen Job draus gemacht hast, wie coole Typen, dann das vielleicht wirklich überdenken.
Ja.
Naja.
Naja, gut.
Naja, egal. Wir haben ja gestern Abend schon ganz lange gepodcastet, deswegen,
wir haben uns gar nichts mehr zu sagen, aber
ich bin gestern Abend ins Bett gegangen, habe mir gerade zu Ende gepodcastet und jetzt bin ich aufgestanden und wir podcasten schon wieder.
Wir haben aber auch danach, nach dem Podcast, uns ja noch vielleicht eine halbe Stunde unterhalten, also und wir sehen uns ja jetzt auch dann schon die Tage wieder und da freue ich mich sehr drauf. Am Montag sind wir nämlich bei dem Dominik Porschen. Da freue ich mich sehr drauf.
Mhm.
Und ich fahre heute Abend zum Casper nach Bielefeld. Mhm. Oh, warte mal, wenn ihr das jetzt hört, ist ja Montag, ne? Das heißt, wir sind heute Abend bei Dominik Porschen und ich war am Samstagabend mit dem Marek beim Kasper eingeladen in Bielefeld auf einer heftigen Party anscheinend. Freue ich mich sehr drauf, er tritt auf, der Kummer tritt auf. Sehr lieb, dass wir da eingeladen worden sind, haben Doppelzimmer bekommen, sau lieb, wirklich ist unfassbar. Das da freue mich einfach nur den Arsch ab, geh da hin, bin zwar todmüde, aber das bin ich, glaube ich, seit 2009, deswegen egal. Und freue mich da, Marek auch mal wieder schön einzuheben und dann geht's nach Göll und dann Sonntagabend ruhe ich mich aus, so gut es geht, und will mir nochmal Star Wars anschauen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Du hast mir einen Korb gegeben. Das kann man ruhig auch mal so sagen. Sonntagabend hast du mir einen Korb gegeben. Wahrscheinlich mache ich was mit Marek. Weil du hast gesagt, du gehst schon essen mit.
Marek ist auch in Köln.
Bitte?
Das mache ich in Köln.
Marek ist auch in Köln, ja. Du gehst essen mit einer Hostessfrau oder so. Hast du mir jetzt, ich hab's nicht.
Ich gehe mit einer Escort da.
Mit einer Escort da.
Ich essen.
Du bezahlst immer Frauen, damit die dir zuhören.
Ja, damit die auch, danach gehe ich auch.
Du wirst fürs Zuhören bezahlt, Max, du wirst von Leuten bezahlt dafür, dass sie dir zuhören dürfen, und bezahlst dann Leute dafür, dass sie dir zuhören.
Das ist absurd. Falls mir nicht reicht. Ich habe nicht genug Output. Darf ich dir noch was erzählen?
Also ganz ehrlich, ne, ich finde ja diesen Sex für Geld-Scheiß mega weird, ne? Aber dieser Gesellschaft für Geld, ne, das ist doch eigentlich das noch viel traurigere. Also ich meine, dass Leute gerne Sex wollen und so und dafür dann bezahlen würden, das verstehe ich auf eine Art, weil mit jemandem zu schlafen ist ja wirklich was Krasses, ne? Also das ist ja nicht, anders, wenn jemand zu mir sagt, ey, kannst du mir mal, ich will dir mal was erzählen, dann rede ich mal mit dem. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt so, ey, kannst du mich mal ganz kurz bumsen, dann sage ich meistens, nee, also das will ich dann doch nicht machen. Deswegen, aber dass du Leute sogar fürs Zuhören bezahlen musst, weil du so ein Arschloch bist anscheinend oder so, keine Ahnung, dass die Leute keinen Bock auf dich haben, das finde ich schon richtig traurig. Und ich war mal wo essen, in Düsseldorf, im Nagaya, das ist so ein Ein-Sterne-Japaner, richtig krasses Restaurant, in dem aber super viele dumme Sachen passiert sind. Das war teilweise wie so ein Loriot-Sketch. Und neben uns saß am Nachbartisch ein Herr, ich würde sagen Ende 50, sah beruflich höchst erfolgreich aus. Also so erfolgreich sah der aus, dass du es nicht hättest faken können. Weißt du, wie ich meine? Manche, da denkst du, ja, vielleicht ist er auch nur ein Hochstapler. Dem hast du das angesehen, auch angehört. Der ist richtig erfolgreich oder ein fantastischer Hochstapler. Und der saß mit einer sehr, sehr jungen Dame da. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist die Tochter. Aber die war vielleicht, lass die 21, 22 gewesen sein. Die war so überfordert von diesem Restaurantbesuch, dass sie sich eine Cola bestellt hat. Und mit dem da dieses Sterne Menü gegessen hat. Die hat gar nicht gewusst, was sie da isst. So, das war einfach nur alles absurd. Er hat immer so erzählt, er hat immer so das ganze Gespräch geführt. Und also ich wundere mich immer darüber, dass so viele Leute so Ende 50 sich dann nochmal so eine 21-jährige Geliebte holen. Weil Leute, ich weiß nicht, habt ihr euch mal mit, also ich bin jetzt an Ende 20 und also ich habe auf meiner Arbeit so 20-jährige Mädchen, so die arbeiten bei uns. Nix gegen euch, Leute. Aber wenn ihr das hier hört, und ich weiß, ihr hört, das ist wirklich, da kann, also ich rede gerne mit denen und ich habe auch gerne mal, wir gehen auch gerne mal was zusammen trinken und so. Das geht alles klar. Aber wirklich einen Abend miteinander verbringen, wirklich sich austauschen und so, da muss ich sagen, da ist dann schon irgendwie, merke ich, also es gibt auch Leute, die sind sehr, sehr weit für ihr Alter, und es gibt auch Leute, die sind weiter als ich in gewissen Bereichen, obwohl die viel jünger sind, und dann macht das auch irgendwie Spaß, aber manchmal, aber also ich war mit 21, Max, ich war einfach nur ein Dummbatz, ich war einfach nur ein kleiner Batz, ein ganz Dummer, und hab gar nichts gewusst. Ich wusste, ich wusste, glaube ich, gerade so, wie eine Waschmaschine funktioniert. Und das ist einfach, du bist so fern vom Leben irgendwie. Du, also wie soll denn ein Gespräch stattfinden zwischen einem 20-Jährigen oder 21-Jährigen und einem Ende 50-Jährigen? Also das ist wirklich ganz weirder Scheiß. Sag ich dir mal, wie es ist.
Und ja, es mag bestimmt auch in bestimmten Kombis funktionieren, aber also oft hast du halt Leute, die das einfach, wo die Motive auf beiden Seiten ganz klar sind, und die, das Motiv ist in beiden Fällen nicht, oh, hier sitzt die große Liebe, und das ist dann schwierig,
ja. Ja, ich finde es irgendwie komisch. Also ich hoffe wirklich, dass ich mit Also meine große Angst ist, dass ich so Kevin Spacey werde generell, aber auch Kevin Spacey werde in American Beauty. Weißt du, wie ich meine? So mit so mit 50 Jahren, du sitzt da zu Hause und deine Tochter kommt nach Hause mit irgendeiner Chick und du denkst dir nur so, das ist wirklich mein größter Albtraum, ey.
Ja, da hab ich auch vor, ich super Angst vor.
Ich glaube, sobald ich ein Kind bekomme, lass ich mir die Hoden abnehmen oder so, dass mir nichts passiert, dass ich ja wirklich safe bin. Ey,
wenn es da wirklich irgendwann so einen Knopf gibt, den man so ausstellen kann.
Ja, wirklich, ich würde es machen.
Wir würden sofort ausstellen lassen, ja, ganz ehrlich, weil Geilheit macht einen so dumm.
Also das ist wirklich, da, also diesen Gedanken will ich niemals haben, also wirklich. Ja.
Ja, ich habe also manchmal auch so irgendwie, ach egal, ich kann das gar nicht erzählen. Also, wenn so, als so Black Friday war, ich war so in der Stadt und dann auch so wieder irgendwie so ein Bunch of Young Girls, irgendwie so 18 alle. Und ich bin auch nur so, und bleib einfach so kurz stehen, bin so, und dann so.
Max,
was machst du ja eigentlich? Bist du eigentlich, bist du, bist 35 oder 70, Alter?
So krank, aber ich erzähle immer eine Geschichte, ne? Weil die wirklich so, das ist wirklich so ekelhaft, 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 ne? Oder anders gesagt. Vor kurzem habe ich mich mit einer Frau unterhalten und die war so Ende, wie alt ist sie, Ende 30 und die hat erzählt, ja, sie findet den einen ja ganz süß so, baba, und der gibt mal einen schönen Mann und so, ne? Und ich habe aber schon gemerkt, so, und ich war so direkt so, wow, finde ich hot, irgendwie so eine ältere Frau, die sich so einen jungen Typen krallt, und der Typ war, ich glaube, 17, ne?
Mhm.
Und ich fand's hot, okay? Das war mein Gedanke. Und dann habe ich mir gedacht, wie weird, weil wenn sie jetzt ein Mann gewesen wäre und sie ist Ende 30 und sagt mir, ja, hey, hör mal die Kleine da drüben. Und das ist so 17-Jährige, würde ich sagen, du fucking Weirdo, Alter. Wirklich, piss dich von mir. Erzähl mir nichts mehr. So, das ist überhaupt nicht hot, Digga. Das ist einfach nur krank. Lass mich in Ruhe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie weird. Und dann ist mir wieder eine Geschichte eingefallen. Mir hat nämlich mal jemand erzählt, ich kann leider nicht erzählen, wer es war, aber er war ungefähr Mitte 30 und er war mit seiner ich muss aufpassen, was ich sage. Er war mit seiner Freundin auf einer Gartenparty der Familie der Freundin. Und da war ein junges Mädchen und die hat die ganze Zeit in Hotpants, also er kommt auf die Party und er sieht ein junges Mädchen von hinten, was die ganze Zeit so ein Rad schlägt. Ja, es schlägt ein Rad. Und er guckt dieses junge Mädchen an und denkt sich so, ah, die ist safe zu jung, aber also die ist wahrscheinlich so 16, 17 so, aber sie sollte dringend aufhören, hier irgendwie Räder zu schlagen. Wo ist der Vater? Warum greift er nicht ein? Was soll das? Was soll das? Und ja, die und dann sagt er, und dann sitzen wir so am Tisch. Und dann sitzen wir so am Tisch und dann dreht sich dieses Kind um und dann kommt die so an den Tisch und dann sagt, dann wird die quasi vorgestellt und dann merkt er, die ist nicht 17, sondern die ist 13. Und er sagt, ey, Digga, das war der schlimmste Moment meines ganzen Lebens. Ich bin einfach vorgekommen wie ein perverser Mann. Ich war so, okay, jetzt wird gleich die Polizei stürmen. Die Gartenparty wird gestürmt von der Polizei und irgendjemand hat meine Gedanken gelesen, so. Und ich denke mir so, oh Gott, ich will, dass mir so ein Moment niemals passiert. Auch noch eine gute Geschichte ist, ganz kurz, ein anderer Kumpel von mir. Der hört den Podcast. Tut mir leid, ich werde deinen Namen nicht sagen. Aber der war auf einer Party. Ich kenne nur perverse kranke Männer. Der war auf einer Party, der war auf so einem Dorffest irgendwie und da hat er so ein Mädchen getroffen. Und er war, muss man fairerweise dazu sagen, ich glaube, er war 23 oder 24. Da hat ein Mädchen getroffen und die fand er halt irgendwie attraktiv und so. Und dann ging man, ja, kann ich was ausgeben? Und sie so, oh ja, klar, gerne. Und dann haben sie irgendwie was zusammen getrunken. Und dann haben sie sich so unterhalten und das war ganz schön flirty und er hat gedacht, oh, vielleicht geht heute hier was. Und dann gesagt, willst du noch was trinken? Und dann sag ich mal, ja, ich darf nicht so viel Alkohol trinken, weil ich bin erst 15. Und er so, what the fuck? Und
Alter.
Und er schwört halt einfach, er sagt halt, vielleicht war es auch 16, aber ich erzähle gerne, sie war 15. Privat erzähle ich ganz ehrlich, sie war 13, weil das noch die krassere Geschichte ist, aber das erzähle ich im Podcast nicht. Ich denke mir so, das ist wirklich, wenn dir das einmal passiert, ich bin so glücklich, dass ich in einer Beziehung bin und mir das nicht mehr passieren kann, weil das ist wirklich unfassbar krass. Unfassbar krass. Ich bin 15. Und er war so, ah, okay, cool. Du, ich geh mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Und ist einfach abgehauen.
Wow.
Just leave the party. Ja,
Uff.
Ja, klar. Ey, und das sind Situationen, die ich auf jeden Fall witzig finde, aber auch auf jeden Fall gleichermaßen gruselig. Vor allem stell dir vor, du bist der Vater von der 15-Jährigen. Und ich meine, er war 23. Das ist schon weird auf eine Art, ne? Ich meine, eine gute... Egal, ich will nicht so viel erzählen. Auf jeden Fall, ich kenne merkwürdig viele Jungfrauen, die extrem viel ältere Männer haben. Und ich denke mir jedes Mal, bei der Jungfrau verstehe ich es, weil es, keine Ahnung, ist wahrscheinlich sind ältere Männer attraktiver. Also ich rede jetzt so von 6, 7 Jahren älter. Aber bei den Typen denke ich mir dann immer so, vor allem wenn die Mädels so 15 sind, denke ich mir immer so, Mann, das ist irgendwie weird. Das ist irgendwie kranke Scheiße, sag ich euch, wie es ist, Alter. Wie laufen die Gespräche ab zwischen der 15-Jährigen und einem 25-Jährigen? Das verstehe ich nicht. Naja.
Ja, also wie gesagt, da gibt's noch Ausnahmen, aber das ist schon oft, also was ich habe auch irgendwann mal vor einem halben Jahr irgendwie eine 20-Jährige, war ich mit der essen und das war einfach auch schon anstrengend. So. Also was heißt anstrengend, aber also überhaupt nicht böse, aber so, also einfach so, ja, was soll ich jetzt hier einen Alleinunterhalt machen? Das ist halt. Und dann, wenn dann was kam, dann war es immer so, jo, das ist ja Wahnsinn. Es einfach mal weiter jetzt hier. das war auch so, ich dachte, ja, das ist eigentlich nix.
Ja, nee, scheiß auf 20 hier.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt bin ich 35. Ich habe jetzt, mein Zeitfenster läuft doch bald ab, dass ich nochmal so eine ältere Date. Weißt du, also ich will auch nochmal eigentlich einfach von so einer 55-Jährigen, 60-Jährigen verführt werden. Aber es ist halt auch dann die Frage, also hier wenn ich ein 55-Jähriger hier auf dem Land ist auch schwierig. Das ist eher so die Roswitha aus der Werbung von eben, weißt du? Das ist schwierig.
Max, ich hatte mal eine Situation mit einer älteren Frau.
Ach, guck mal an.
Und ja, also ich hatte mit der nichts. Du weißt ja, ich bin eigentlich ein unbeschriebenes Blatt, was Sex angeht und so Geschichten. Bin da wirklich mein Leben lang, weiß nicht, ich bin der Sache gut aus dem Weg gegangen. Das war so. Irgendwie war immer jemand anders da, wo die Frauen gesagt haben, ja, ne, doch den. Doch lieber den dann.
Doch lieber den Wirden.
Ah, dann doch lieber den Typen mit den langen, blonden Haaren. Und ja, ich hatte mal eine Situation, das war auf einer, ich habe mal mit einer älteren Dame zusammengearbeitet, die nicht aus Deutschland kam. Und schon lange her. Und dann war irgendwie so eine Weihnachtsfeier. Ich muss dazu sagen, dass solche Feiern früher, als ich so 24 war, wirklich ins Unermessliche ausgeartet sind. Und damit meine ich nicht, dass ich da was Schlimmes gemacht habe, sondern dass da einfach alle sich verhalten haben wie Sodom und Gomorra. Und ich komme auf diese Feier an. Und ich muss sagen, das war eine durchschnittlich attraktive Frau. Die war witzig auf eine Art. Und war halt auch irgendwie, hatte was zu erzählen, weil sie war halt irgendwie 50 oder so. Und die hat irgendwie auf einmal kam die zu mir und hat wie Kontrolle über mich genommen und ich war dann wie so, als hätte jemand so eine Flöte gespielt und ich bin die Schlange, die total paralysiert dazu tanzt und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, wollen wir mal aufs Klo? Und dann habe ich aber gesagt, nee, dann war es das leider. Leider die ganze Geschichte.
Ich dachte, es kommt leider gar nicht.
Wir haben aber kurz miteinander, ich bausche das wahnsinnig auf, aber eigentlich war es nur ein ganz kurzer Flirt ihrerseits und dann haben wir so ein bisschen kurz getanzt und dann hat sie gesagt, wollen wir aufs Klo? Und dann habe ich gesagt, nee. Ja, das war's. Oder war es mir peinlich, dann bin ich nach Hause gegangen. Was?
Es gibt so eine wunderbare Geschichte von einem Kumpel von mir, der auch den Podcast hört, den Namen kann ich nicht sagen, aber du kennst ihn auch und von dem gibt's eine Story, dass der mal in einem Club war und hat auch mit einem Mädchen die ganze Zeit, es war ganz flirty, es war richtig, richtig flirty und alles lief super und Händchen halten und sonst irgendwas, also richtig schon so touchy und keine Ahnung. Lief alles in die richtige Richtung und dann sind die irgendwann zusammen, also sagt er irgendwann zu ihr so, ja, wollen wir mal zusammen aufs Klo? Und dann sagt sie so, ja, okay, so ein bisschen so, ja, okay. Und dann sind sie ins Klo rein und dann steht
sie in der Kabine. Dann stellt sie sich neben ihn ans Pissoir und holt ihren Schwanz raus.
Christian, sag mal, Dachschaden oder was? Die gehen in die Kabine rein, sie steht zur Tür, er steht Richtung Klo, sie dreht sich um mit dem Kopf zur Tür und sagt, ja, dann mach halt. Und er denkt sich so, komisch, na gut. Aber wenn wir schon mal hier sind, fängt an, sie anzufassen. Sie dreht sich auf einmal um, schreit panisch, was machst du denn? Warum fasst du mich denn an? Also ich dachte, ich soll machen. Dann sagt sie, ich habe gedacht, du musst pissen. Und also ich habe gedacht, du willst rüber. Nein, ich habe gedacht, wir müssen zusammen aufs Klo gehen, damit wir beide pinkeln gehen. Und sie hat es einfach nicht, sie hat einfach gedacht, er hat sie mitgenommen. Um mit dir pissen zu gehen.
Das ist so eine geile Story, die hab ich schon so oft erzählt. Wie kann man, also das ist so unschuldig, das finde ich einfach nur lieb. Das ist wirklich. Ja.
Aber es ist doch eigentlich wahnsinnig dumm.
Ja.
Ja. Ja, der hat ja schon ein paar Mal erzählt, ich sterbe da jedes Mal vor Lachen. Ich finde die einfach nur Wahnsinn. Ja, unschuldig ist auch Christian Bloß, der noch nie Ghostbusters gesehen hatte bis zum heutigen Tag.
Ja, ich habe noch nie Ghostbusters gesehen.
Ja.
Wir reden mal ganz kurz noch vielleicht über Movies That Made Us. Das ist ja der Aufhänger von der heutigen Sendung. Wir haben beide dieses Movies That Made Us geschaut und wir fanden es beide, glaube ich, großartig. Ne? Ich finde, das ist die perfekte Doku-Länge. Erstmal ganz kurz dazu.
Absolut.
Und der Typ, jetzt müssen wir mal ganz kurz was sagen. Ich weiß nicht, hast du Kevin allein zu Hause geschaut? Nee, bei Dirty Dancing sitzt doch diese ganze Zeit dieser Typ. Was hat er für ein Dickprint? Das macht mich einfach nur wahnsinnig. Hast du das gesehen? Der Typ, der mit seiner beigen Hose so zurücklädt, nee. Dick wirklich. Also, das haben mir wirklich 3-4 Leute geschickt.
Einfach, warte mal ganz kurz. Was geklingelt? Red doch mal kurz über den Dickprint.
Ja, was ist da eigentlich los? Richtig heftiger Dickprint. Und ich habe mir nur gedacht, Digga, entspann dich mal. Du solltest dich anders hinsetzen oder andere Hosen tragen. Das ist auf jeden Fall nicht cool. Heute eine wahnsinnig, also komische, pubertäre, versaute Sendung, muss man auch mal dazu sagen. Das liegt sicherlich daran, dass wir nicht viel Schlaf hatten. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, weil Weihnachten das Fest der Liebe ist und alles so besinnlich abläuft und da muss man manchmal auch ins Alberne abdriften. Das ist wie wenn man in die Kirche mitgeschleift wird von der Verwandtschaft und dann geht's los und er sagt so, du bist gebenedeit und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Und da muss man einfach lachen, finde ich. Das sind immer diese ernsten Momente oder Rosenkranz, der gebetet wird. Fuck, ist das gruselig, by the way. Ja, da fange ich einfach manchmal an zu kichern und denke mir, was ist das gerade eigentlich für eine absurde Situation? Gut, wir haben ja diese Movies That Made Us Dokumentation geschaut. Das sind, glaube ich, 4 Stück an der Zahl. Es geht um Dirty Dancing, es geht um Stirb langsam, es geht um Ghostbusters und es geht um irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Kevin allein zu Hause. So. Ich habe fast alle dieser Filme schon gesehen. Was mir noch gefehlt hat, war Dirty Dancing. Den habe ich nicht ganz geschaut. Max hat den aber auch noch nicht gesehen. Und ich habe noch nie Ghostbusters gesehen. Und Kevin allein zu Hause habe ich früher als Kind immer geschaut, aber im Erwachsenenleben noch nie.
Den hast du die letzten Jahre nicht geguckt?
Nee, ich habe den die letzten Jahre, also ich habe den einmal oder so gesehen die letzten Jahre, aber auch nur so mit halber Aufmerksamkeit, weil ich den nicht alleine geschaut habe.
Okay.
Und deswegen bin ich froh, dass ich den nochmal schauen durfte und ich bin auch froh, dass ich eigentlich Ghostbusters schauen durfte. Wir suchen ja schon seit Jahren einen Anlass dafür. Das ist ja ein Riesenthema zwischen Max und mir. Genauso wie es ein Riesenthema ist, dass ich nie zurück in die Zukunft geschaut habe. Und andere Filme, die für Max wahnsinnig wichtig waren. Und der Max hat noch nie Stirb langsam geschaut, den ich, by the way, liebe. Und er hat noch nie Dirty Dancing geschaut, der mir allerdings jetzt auch nicht so wichtig ist. Wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich liebe die Idee von Dirty Dancing. Und ich habe da so verschiedene Szenen immer wieder geschaut, aber den Film noch nie. Movies That Made Us, eine tolle Dokumentationsreihe. Ihr könnt euch die Filme alle mal anschauen wieder. Denn irgendwie finde ich auf eine Art, bis auf Dirty Dancing, finde ich die auch alle, irgendwas, haben die was Weihnachtliches. Ich weiß auch nicht warum. Und ich habe jetzt zum ersten Mal Ghostbusters geschaut. Max, du hast es schon ganz richtig angeteasert. Ghostbusters. Wir werden da wahrscheinlich nochmal irgendwann in einem größeren Podcast drüber reden, denn das kommt ja auch noch in den Top 100 vor. Es ist ein Riesenthema für dich, Max. Ich weiß es. Und ich habe ehrlich gesagt richtig Schiss darüber, jetzt irgendwas Falsches zu sagen. Weil du dann wahrscheinlich sonst ausflippst. Du hast die ganzen Fakten, du kennst die ganzen Namen, du hast jedes Spielzeug 3-mal zu Hause stehen. Einmal verpackt, einmal unverpackt, einmal nochmal verpackt. Und dann dieses Auto, der Ecto One, den hast du auch zu Hause stehen. Und den Wankman hast du zu Hause stehen. Und wie sie alle heißen und Konsorten. Ne? Und ich muss ja mal sagen, dass dieser ganze Film, ich habe ja gestern bei Breakfast Club gesagt, das ist ja für mich, das ist ja der 80er-Film. Weil, also der sieht ja einfach nur 80er aus. Und ich muss mich nochmal berichtigen, denn ich habe Ghostbusters gesehen. Und Ghostbusters ist wirklich 80er in a nutshell. Also das ist wirklich, ach, mehr 80er geht ein Film, glaube ich, gar nicht. Genialst, mit wirklich wirren Charakteren, die da mitspielen. Wahnsinnig hässlichen Computeranimationen, die natürlich auch ihren Charme haben. Und
sind ja gar keine, also es sind ja eigentlich, sind ja nicht mal Computeranimationen.
Wie was sonst?
Ja, das hat man auch in der Movies-Doku gesehen. Das sind ja so die Special Tricks damals wurden ja noch ganz anders gemacht. Da wurde ja noch alles gezeichnet und auf die Bilder gelegt und gedreht und dann so transparent gemacht. Und das ist ja alles so, da gibt es ja ganz große, also die Special Effects in den 80ern hatten ja noch größtenteils gar keine Computer. Das sind ja alles Modelle tatsächlich, ist total weird.
Also es sieht auf jeden Fall wahnsinnig komisch aus.
Ja, ja,
klar. Und also ich muss natürlich auch sagen, diese ganze Ghostbusters-Geschichte, die ist relativ, also von der Handlung her ist das jetzt nichts Dolles. Deswegen ist es eigentlich der perfekte, nicht Kinderfilm, aber so, ich würde sagen, so frühjugendlicher Film, so mit 11, 12, 13, hätte er mich, glaube ich, komplett abgeholt. Erstmal haben wir natürlich diese verrückten Charaktere, die Ghostbusters. Anfangs sind sie ja nur zu dritt, dann kommt noch ein Vierter hinzu, eine Sekretärin, die sie einstellen, sind quasi rausgeflogen an ihrer Uni, haben aber irgendwie erste Erfahrungen gesammelt zum Thema Geister und machen sich dann selbstständig als die Ghostbusters. Da erlangen sie relativ schnell größte Berühmtheit, weil immer mehr paranormale Activities in New York stattfinden. Und übrigens spielt auch, das ist so ein richtig geiler New York-Film, weil New York so eine richtige Rolle spielt. Ich glaube, wenn ich morgen nach New York fliegen würde, würde ich mir auf dem Flug Ghostbusters nochmal anschauen. Meine Lieblingsszene ist, wie der eine Ghostbuster am Ende rauskommt aus diesem ganzen Schlamassel. Er wäre fast gestorben. Die Welt wäre fast untergegangen. Sie haben es irgendwie gerettet. Er kommt raus, klatscht in die Hände und sagt, ich liebe diese Stadt. Also da hab ich mir fast die Hose gepisst vor Lachen gerade eben. Das war wirklich einfach großartig. Ich liebe diese Stadt.
Sagt das Winston? Das Winston?
Ich glaube ja. Ne? Ich glaube ja. Und also das ist einfach nur großartig gewesen. Und natürlich sind auch die Darsteller großartig. Allen voran natürlich, das muss man schon sagen, ist dieser Film wie auf den Leib geschnitten von Bill Murray. Das würde ich sagen, bei allen Filmen, die ich jetzt von ihm geschaut habe, ist das irgendwie sein, der krasseste, geilste Bill Murray-Film, aber ich glaube doch schon, ja. Weil er das
hervorragend. Das ist seine ikonischste Rolle halt.
Ja, ne? Weil er das hervorragend spielt, weil er mit einer so, also, weil er mit so einer gelangweilt lässig, so. Und das macht irgendwie dem Zuschauer, gibt es so ein gutes Gefühl von, eigentlich kann dir nichts passieren, weil egal was passiert, der Typ wird nicht die Kontrolle verlieren. So, der wird vielleicht mal sagen, aber der wird nicht wirklich ausflippen, so. Und irgendwie hast du die ganze Zeit das Gefühl, die wuppen das schon. Egal was hier passiert. Ja, da machen die schon, die Ghostbusters. Weil die ganze Zeit mit so einer coolen Attitude irgendwie an diese ganze Sache rangehen. Und das macht's natürlich auch so besonders. Dann gibt's noch diese Liebesgeschichte zwischen Wankman und Dana, die gespielt wird von der Frau von Max-Richard Lessmann. Und da muss man wirklich sagen, die hat schon in Alien mitgespielt. Und da habe ich's auch schon gesagt. Die sieht einfach eins aus wie die Elena. Das ist wirklich richtig krass. Ey, ich würde gern Elena mal mit so einer Frisur sehen. Das wäre wirklich absurd ähnlich. Die beiden haben dann noch so eine Liebesgeschichte am Laufen. Irgendwann ist sie aber dann der Schlüsselmeister oder der Torwächter, weil sie besessen ist von quasi einem dieser Dämonengeister, was auch immer. Und Bill Murray ist auch diese Situation so geil, wie er zum Date kommt. Da merke ich natürlich diese ganzen Referenzen auf einmal, die du natürlich über Jahre schon droppst, wie zum Beispiel, ich bin der Schlüsselmeister. Das ist natürlich extrem witzig. Auch übrigens, by the way, dieses Thema mit diesem Zauberwort. Du hast das Zauberwort vergessen und er sagt so, ja, wie ist denn das Zauberwort? Und er sagt, bitte. Das ist mir aufgefallen, wahrscheinlich ist es aus dem Film. Und das, finde ich, macht einen Film für mich auch immer, das zeigt sich, dass es ein ikonischer Film ist, wie du schon gerade richtig gesagt hast, siehst du immer daran, dass du schon Zitate aus dem Film kennst, bevor du den Film gesehen hast. Und und vor allem, die sind ja in unserem täglichen Sprachgebrauch, also das Zauberwort, das hab ich mein Leben lang gehört, überall, egal in welcher Alters- oder Sozialschicht, das spielt überhaupt keine Rolle, jeder kennt das Zauberwort. Und das ist schon, das sagt schon viel über den Film.
Weiß gar nicht, ob der... weiß nicht, ob der Film hundertprozentig der Ursprung hat. Also weiß ich wirklich einfach gar nicht, aber ja, das ist zum Beispiel mir gar nicht aufgefallen, stimmt.
Dann gibt's, dann wie gesagt, ist jede Menge los mit den Ghostbusters und am Anfang müssen sie nur in so eine Bücherei und mit so einer Oma reden und dann kommt Slimer irgendwann, der natürlich auch schon legendär ist, den ich natürlich auch schon kenne. Ganz am Ende müssen sie natürlich dann gegen diesen Endgegner ran.
Gosa.
Diese dumme Szene, wie heißt sie nochmal?
Gosa.
Osa, wie sie zu ihm sagt, ja, wählt euren Gegner aus, so blödsinnig. Und dann ist es natürlich der Marshmallow-Mann, was natürlich nochmal so ein süßer Gag ist irgendwie, der da eingebaut ist, dass sie dann gegen den irgendwie so kämpfen müssen, was ja dann am Ende Gott sei Dank verhindert wird. Ist ein richtiger Happy-End-Film, muss man auch sagen. Also ist ein dermaßen Happy-End dann am Ende, wie er dann rauskommt. Und natürlich haben sie irgendwie die Stadt New York gerettet. Das hat auch ehrlich gesagt keiner bezweifelt die ganze Zeit. Und dann kommt Bill Murray raus mit einer Selbstsicherheit, wie er auch schon angefahren kommt in diesem Auto, mit einer Selbstsicherheit da rausgesagt. So, haha, die Leute lieben mich. Hallo, Kumpel. So, geiles Shirt, Kumpel. Hey, gute Frisur, steht dir gut. Keine Angst, Jungs, wir sind da, wir regeln das für euch. Und ich hab's natürlich auch, zwischendurch muss ich immer auf Deutsch und auf Englisch schalten, weil ich das nochmal auf Deutsch hören wollte. Und dann, ich liebe ja diese deutschen Synchros aus den 80ern, ne? Das ist einfach
der, ja, ich liebe die auch. Geilste. Ich guck das alles auf Deutsch. Ich guck die alle auf Deutsch, weil ich die deutsche Synchro einfach so abfeiere, dieses immer leicht daneben-mäßige. Ja,
genau, und weißt du, was die geilste Stelle ist mit der deutschen Synchro? Ist die Party vom Steuerberater. Ey, das musst du dir wirklich, also der Typ, das muss man ja auch mal dazu sagen, der ist ja einfach so geil. Und dann, der macht ja dann irgendwann eine Party, wo er einfach die ganze Zeit erzählt, wie die Finanzen bei den Leuten gerade stehen.
Das, ja, stimmt.
Ja, sagt, ja, die haben gerade
eine, das sind Harold und Tina, sie sind verschuldet.
Und dann im Hintergrund hörst du, wie die Leute reden, und die reden alle so komisch drüber, also alle so, hi, das ist so blöde. Und das macht wirklich großen Spaß, sich das anzuschauen. Das ist, finde ich, ein absoluter New York-Film. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit denke, es ist ein Weihnachtsfilm, aber irgendwas löst es in mir aus. Das Gefühl, wahrscheinlich ist es dieses übertriebene Happy End. Und ich glaube,
vielleicht ist es auch New York.
Vielleicht ist es auch
New York. New York verbinde ich auch irgendwie mit Weihnachten. Deswegen war es mir auch wichtig, letztes Jahr das erste Mal nach New York zu fliegen an Weihnachten, weil das für mich so eine Weihnachtsstadt ist.
Ja, stimmt. Stimmt, gebe ich dir vollkommen recht. Irgendwann mal Weihnachten feiern in New York. Es ist einfach irgendwie ein Film fürs Herz, glaube ich. Verstehe voll, dass das für ganz viele Leute so ein richtig wichtiges Ding ist. Und der Film braucht auch nicht lange, um der Film lässt dich leicht ein Liebhaber des Films werden. So, allein schon Bill Murray. Ich glaube, Bill Murray ist so ein Typ, auf den kann sich jeder einigen. Jeder. So, dann die ganzen Charaktere drumherum mit Dan Aykroyd. Das ist natürlich auch ein guter Typ. Ich weiß gar nicht, hat er den Film nicht sogar geschrieben? Mir zu den Infos kannst du noch ein bisschen mehr erzählen. Falls du noch überhaupt was sagen willst. Die meisten von den Zuhörern hier, die denken sich, Chris, komm, bring's hin an dich, so Ghostbusters. Haben wir alle schon 100.000 Mal gesehen. Bis auf dich, du Trottel. Aber das kreide ich mir auch selbst an. Witzig, dass ich den noch nie gesehen habe. Aber ich finde natürlich gut. Also ich glaube, den Film kannst du gar nicht scheiße finden. Wir brauchen nicht darüber reden, ob das ein hervorragendes filmisches Meisterwerk ist. Das ist einfach ein Film fürs Herz, glaube ich. Das ist ein Film, das ist ein Sonntagsfilm, finde ich. So ein geiler Sonntagsfilm, so schön irgendwie, es ist morgens 9 Uhr, die Eltern sind noch nicht wach, so, die liegen noch im Bett, weil sie ein bisschen langschläfig sind. Man schleicht sich so ein bisschen ins Wohnzimmer und hört auf leisester Lautstärke, damit die nicht wach werden. Während man schon heimlich ein paar Nutella-Toast futtert, schaut man sich den Film auf Sat.1 oder sowas an. Das ist für mich Ghostbusters, oder auf VHS, wenn man endlich gelernt hat, wie der Videorekorder angeschaltet wird. Das ist für mich Ghostbusters, und ich bin froh, dass ich ihn endlich geschaut habe. Das war mein Fazit.
Sehr schön. Ja, cool. Es freut mich, dass du ein bisschen Spaß damit hattest. Bei mir ist der halt mega wichtig. Aber also, ich denke halt auch, ich habe immer gedacht, naja, selbst wenn man mit dem Thema nichts anfangen hat, man hat halt einfach diese Jungs, ne? Man hat halt Harold Ramis, Dan Aykroyd und vor allem Bill Murray und dann noch Ernie Hudson später, die halt als Team so gut funktionieren, die so viel Spaß machen. Dana Barrett, gespielt von Sigourney Weaver, und dann noch Rick Moranis, einfach als Louis.
Eine Sache habe ich noch rausgefunden zu dem Film, das muss ich noch ganz kurz sagen, und zwar, dass der John Belushi eigentlich die Rolle von Bill Murray spielen sollte, aber der ist ja 82 gestorben. Okay, ja, das wurde.
Sagen sie auch in der Doku, dass eigentlich wollten sie, dass Slimer deswegen aussieht wie John Belushi. Okay. Und die Info haben sie einen Tag vorher gedroppt vor Abgabe und dann hat er einfach nur gesagt, noch ein Stream mehr ins Gesicht gemacht und hat gesagt, ja Leute, sieht doch aus wie John Belushi. Und alle waren so, ja, sieht aus wie John Belushi. das ist sehr lustig in der Movies That Made Us Doku über Ghostbusters. Das sind noch ein paar geile Effects. Auch, dass die ganzen Special Effects alle, dass die Zeit so knapp war, dass die gesagt haben, ja, der kommt dann im Sommer. Und alle waren so, ja, okay, gut. Und das Datum ist hier. Und dann, der kam ja am gleichen Tag wie Gremlins. Und dann müsste jetzt mal fertig werden damit. Ja, okay, alles klar. Machen wir. Und dann, dass die teilweise die Sachen sich gar nicht mehr angeguckt haben, sondern dass sie einfach nur diese Special Effects, deswegen sind die auch teilweise so schroff, weil die einfach in diesen Film reingeschustert haben irgendwie und haben gesagt, das muss jetzt irgendwie funktionieren. Und was auch so schön ist in der Doku, wie sie erzählen, dass eigentlich keiner wirklich wusste, ob Bill Murray jemals auftaucht am Set, weil um 10 Uhr soll er da sein, um 5 nach 10 war er noch nicht da und alle waren so. Man hat auch die ganze Zeit, Dan Aykroyd hat ihn irgendwie Monate vorher gefragt, hat gesagt, ja, ich mach das, aber Bill Murray war immer so ein unsicherer Faktor, der war einfach mal da, der war mal da, der war so. Also er war einfach komplett random und hatte nur gesagt, so kannst du dann bitte da sein um 10 Uhr am Set? Ja, ich bin dann da. Und dann kam er erstmal nicht und alle dachten, es war bis zum letzten Minute eigentlich nicht klar, ob der jemals auftauchen wird. Und dann kam er und dann hat er einfach die Rolle seines Lebens besetzt. Was auch ein großes Thema ist in der Doku ist, dass Harold Ramis und Bill Murray sich so gestritten haben nach Ghostbusters. Beziehungsweise Harold Ramis hat ja noch mit ihm täglich grüßt das Murmeltier gedreht, was wahrscheinlich neben Venkman für mich die ikonischste Bill Murray-Rolle ist, weil er einfach, weil es so trocken ist. Und es wird auch Zeit, dass du den schaust, Christian, weil er ist wirklich, den wirst du lieben, den wirst du noch mehr lieben als Ghostbusters, da bin ich mir sehr sicher, weil er einfach fantastisch ist und fantastisch witzig. Und Harold Ramis hat da ja Regie geführt und danach haben sie sich ja dann ewig gestritten, als Harold Ramis dann so schlimm krank wurde und kurz vor seinem Tod ist ja Bill Murray zu ihm gefahren, nach Jahren der, das erzählt dann Harold Ramis Tochter in der Doku, und ist er hingefahren mit dem Taxi und hat gesagt, wo ist Harold? Und dann ist er ins Krankenhaus und hat irgendwie 10 Stunden bei dem Zimmer gehockt und hat 10 Stunden mit dem geredet. Und dann haben sie ihre Feder auf die Seite gelegt und dann war das ganze Ding gut und die beiden sind im Frieden auseinander, kurz bevor Harold Ramis gestorben ist. Oh. Krasse Geschichte, auf jeden Fall. Und jetzt kommt ja Ghostbusters 3 nächstes Jahr. Im Sommer, Juli ist es soweit. Ich habe schon ganz, 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 ganz viel zu dem Trailer gesagt, vor allem im Man Cave Podcast, deswegen will ich das nicht mal wiederholen, aber man geht ja als Ghostbusters-Fan durch viele Phasen und ich glaube, nächstes Jahr wird für Ghostbusters-Fans vielleicht die beste Phase seit über 25 Jahren. Also ich kann mir vorstellen, dass das Ding wird richtig, also was ich bis jetzt sehe, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Das knallt richtig rein und macht erstmal alles richtig.
Cool. Das freut mich sehr. Ich bin gespannt. Ghostbusters 2 muss ich noch schauen. Und dann können und den.
Der ist richtig random.
Ja, okay, gut. Dann kann man den
aber auch den musst du gucken, der ist super.
Achso, okay.
Also ich liebe den. Der zweite ist super.
Du Max,
Kino gesehen als Kind.
Du Max hast Stirb langsam geschaut. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du sagst. Weil also die Dokumentation dazu, die fand ich so, ja, okay, spannend. Es gibt so coolere Sachen, da wird ein bisschen mehr erzählt, wo man wirklich denkt so, ach krass, interessant, aha, okay. bei Stirb langsam, ja, war es jetzt nicht so die krasse Geschichte, finde ich, ne? Also das ist meine Meinung, meine bescheidene Meinung.
Ja.
Aber trotz alledem interessiert es einen. Ich finde es immer ganz schön, es ist wie so ein kleines Add-on, wie so ein kleiner, es hat so Podcast-Charakter eigentlich. Man kann sich so ein bisschen so Hintergrundinformationen reintröden und erzähl doch mal
wie
du Stirb langsam erlebt hast.
Also ich habe auch die Doku jetzt, also muss erst mal sagen, ich habe Stirb langsam 3 gesehen und habe den geliebt und habe den auch schon sau oft gesehen. Cool. Und bin auch damals, das hat mich gestern ist mir wieder eingefallen, als Die Hard 4 ins Kino kam vor 10, 12 Jahren oder wann das war, da war ich richtig so, oh mein Gott, hoffentlich verkacken sie den, ich bin voll aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt war, weil ich gar nicht so Die Hard, ich habe ja erst nicht mal 1 und 2 gesehen, also war total dumm.
Warst du ein Die Hard Fan eigentlich?
Ja, ich war
ein
Die Hard Fan. hab die ersten beiden nie gesehen, warum auch immer. Ich bin mir sicher, dass ich die als Kind irgendwann mal so nebenbei gesehen habe, weil meine Mutter mich hat auch alles einfach gucken lassen, der war auch alles scheißegal. ich habe mit 3 habe ich schon, also ich habe wie gesagt mit 6 habe ich bei Ghostbusters 2 im Kino gesessen und bin verstört aus dem Kino gerannt, zu Recht. Meine Mutter hat echt einfach so, ach der Junge, der hält das schon aus, ja, ja, okay. Und deswegen, aber ich habe immer gedacht, ich hätte den gesehen, irgendwas mir aufgefallen, du hast Die Hard gar nicht gesehen. Also zumindest nicht bewusst, nicht so, dass du die Informationen in deinem Kopf gespeichert hast. Hab die Doku gesehen, ich mochte vieles an der Doku trotzdem, ich mochte wieder dieses, also was ja so geil ist, und das ist bei Ghostbusters und bei Kevin und bei allen Filmen, die da drin so behandelt werden, man denkt ja immer, alles entsteht mit der großen Magie. Alles entsteht auf lange Hand geplant. Alles ist komplett durchdacht. Alle haben wahnsinnig viel Zeit. Die Budgets sind unendlich. So habe ich jahrelang über Filme gedacht. Ich habe jahrelang gedacht, die können alles, die dürfen alles, die machen alles. Das ist alles auf lange Hand genau so geplant. Wenn du diese Dokus guckst, weißt du, nix funktioniert. Es ist wie das Autokino-Event organisiert eigentlich. Es ist einfach so, eine Woche vorher sagen die so, müssen wir eigentlich nicht nächste Woche filmen? Ja, wir müssen nächste Woche filmen. Ja, lass doch mal ganz schnell, wir müssen hier noch Kulissen bauen, ja, wir müssen hier noch das und das machen. Es ist ja alles einfach von Fehlern durchtränkt, von Fehlorganisationen, so funktioniert es gar nicht, wie wir uns das vorgestellt. Ah, wir kriegen gar nicht den Hubschrauber. Ah, okay, wir kriegen das nicht. Das Gebäude können wir gar nicht in Luft jagen, weil sich dann die Nachbarschaft aufregt. Ansonsten, das ist ja in allen vier Dokus so. Und bei daher, das ist auch so, zum Beispiel, dass diese Endszene mit dem Hubschrauber, einfach, dass sie die eigentlich 2 Tage drehen wollten und sie hatten eine Stunde. Das finde ich alles so dumm.
Auch geil ist doch, wo sie sagen, ja, welches Gebäude nehmen wir denn? Und dann einfach so, ja, lass doch das eigentlich übernehmen.
Das ist, weißt du, dieser unfassbar epische, ich meine, die Hauptfigur des Films ist ja also fast schon das Nakatomi Plaza neben Bruce Willis und dann so, das einfach so wahllos random ausgepickt, ja, das da drüben ist doch leer, da können wir doch dann, und dass sie dann auch sagen, wir konnten tagsüber nicht drehen, weil da haben sich die ganzen Anwälte aufgeregt. Das ist alles so blöd, ey. Ich habe den jetzt gesehen, also ist ja so wahrscheinlich die größte, John McClane ist wahrscheinlich eine der größten, ikonischsten Rollen, die Bruce Willis jemals in seinem Leben gespielt hat und ihn eigentlich auch auf die Actionkarte erst so richtig positioniert hat. Genau. Es geht um John McClane, der nach New York, nach L.A. fliegt. Er hasst ja L.A. Ein New Yorker Polizist, der überhaupt keinen Bock darauf hat, weil seine Frau, die sich mit der gerade in Scheidung lebt, mit der will er Weihnachten verbringen und fährt dann in dieses Nakatomi Plaza, wo sie arbeitet, wo gerade Weihnachtsfeier ist und will eigentlich nur zu ihr und will irgendwie noch versuchen, diese Ehe zu retten. Und eigentlich haben die beiden sich noch gern, aber irgendwie funktioniert es auch nicht. Er will mal zu den Kindern und deswegen fährt er schon mal zu ihr, kommt an in L.A. und fährt erstmal zu ihr in den Nakatomi Plaza und will eigentlich nur in dieser Weihnachtsfeier partizipieren und ein bisschen nach ihr gucken, weil er auch nicht so richtig weiß, was sind das für Kollegen und so weiter und so fort. Okay. Parallel dazu läuft Hans Gruber, gespielt von Alan Rickman, samt seiner kompletten Mannschaft ein, die einen riesengroßen Heist geplant haben, beziehungsweise einen Anschlag auf dieses Gebäude und halt um dem Chef des Nakatomi Plazas, dessen Name mir gerade entfallen ist, die Kohle aus den Taschen zu ziehen. Dabei sind sie auch komplett skrupellos, erschießen erst bei den Wachmann, gehen hoch, legen da komplett alles lahm, killen dann auch relativ schnell den Chef, weil der sich komplett weigert und wissen eh, was sie zu tun haben und haben eigentlich einen relativ großen Plan ausgeheckt, haben aber ihre Rechnung ohne John McClane gemacht, der ja der Faktor ist, den man keiner hat sehen können, weil er nicht eingeplant war, dass der in diesem Gebäude sich befindet. Der ganzen Sache, aufgrund, dass er nicht an der Party partizipiert, in einem anderen Raum ist, kann der Sache entkommen und schlägt dann eigentlich im Alleingang diese Bande in die Flucht. Und das in einem höchst unterhaltsamen 80er-Jahre-Action-Kontext. Also das ist alles einfach wahnsinnig. Diese überzeichneten Deutsch-Bösewichte, dieser Typ, der eigentlich eine Ballerina war, also er war ja so ein Balletttänzer. Genau.
Dieser Typ, der aussieht wie Dolph Lundgren.
Ja, ey, das ist so funny, als dieses Video vor dem in der Doku war, dass er einfach so Balletttänzer war, da bin ich durchgedreht, weil ich den natürlich auch kenne, so. Und ich habe den Film immer wieder, ich habe den letztes Jahr auch die erste Stunde habe ich geguckt, ich finde den auch höchst unterhaltsam, auch hab den auch da schon, aber ich habe den irgendwie, es gibt ja so Filme, da weiß man einfach, wie bei dir mit Ghostbusters, ja, den will ich eigentlich schon immer mal gucken, aber irgendwie komme ich nicht dazu und jetzt habe ich den Anlass genommen und habe den jetzt mit Freude geguckt. Geht sehr lang, finde ich, mit über 2 Stunden, also 2 Stunden 12 oder sowas geht er, finde ich schon arg lang.
Stimmt,
ja. Mag aber, finde einfach alles, und das sagt ja auch die Doku, ist so beeindruckend, dass eigentlich Bruce Willis ja auch, ist überhaupt kein Weichei, aber er hat halt auch so schwache Momente. Er ist halt nicht so dieser 0815, ja, ich baller hier alles nieder, sondern diese Mischung aus Humor, Verletzlichkeit, die Beziehung zu seiner Frau, dass er auch angreifbar ist, dass er auch mal einen kurzen Moment hat, wo man wirklich dachte, der packt's gar nicht, wenn er da auf dem Klo liegt mit dem aufgeschnittenen Fuß und sowas. Das sind alles Sachen, die Figur des Actionhelden irgendwie sinnvoll erweitert haben. Und du hast da einfach einen mega geilen Cast. Also vor allem Alan Rickman, einfach wahnsinnig. Ich liebe halt eh Alan Rickman. Das ist auch so ein Typ für mich wie Bill Murray. Auf den kann ich mich einfach immer einigen. Den finde ich einfach immer fantastisch. Und der spielt es natürlich. Der spielt Hans Gruber großartig. Großartig. Und ich finde, dass einfach durch die Bank weg ein wahnsinnig immer noch super schaubares Action-Spektakel, das unfassbar viel Spaß macht, dass dieses Funny-Cop-Ding erfunden hat, aber trotzdem immer noch einer der Besten bleibt in seinem Genre. Bruce Willis spielt, der ist ja inzwischen so lustlos in den meisten seiner Rollen, das ist halt sehr, sehr schade, aber da hat man halt noch echt so den jungen, wilden, ich habe richtig Bock, Bruce Willis, und das finde ich mega geil, wie der einfach nur mit Unterhemd, Yippie-Ki-Yay, Schweinebacke und ich habe jetzt eine Knarre, ho, 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 die Leiche in dem Aufzug nach unten schickt, das ist alles mega geil, also der hat eine geile Mischung aus Action, Humor, Gefühl, 80s, also ich weiß nicht, den kann man eigentlich auch nicht lieben, oder? Also das ist doch einfach
der
Film.
Großartiger Film und damals auch noch ein großartiger Bruce Willis. Ja, ey, der hat einfach wenn die Schäfchen mal so sehr im Trockenen sind wie bei dem, glaube ich, dann ist vielleicht auch einfach manchmal Feierabend. Das kann sein. Ich weiß jetzt auch nicht, was er zuletzt gemacht hat, wo ich ihn gesehen habe.
Er hat diesen Glass gemacht, da war er aber super lustlos. Diesen Nachfolger von Split, beziehungsweise von Unbreakable. Der war scheiße. In Stipp langsam 5 muss er wirklich abgrundtief schlecht spielen. Den habe ich nicht gesehen. Und ja, es gibt nicht mehr so viel. Ne? Also ich fand es jetzt, den wir letztens geguckt haben für die Top 100, Lucky Number 11. Der ist ja auch dann schon, der ist ja nochmal 20 Jahre nach Die Hard, aber den fand ich schon irgendwie geil.
Ja, der hat auch noch Pulp Fiction gemacht. Also der hat damals schon gute Sachen gemacht. Aber es gab halt irgendwie zwischendrin halt, oder danach halt vor allem diese Phase, wo man sich gedacht hat, ja, ist jetzt auch mal.
Aber die hat ja Robert De Niro auch, ne? Irgendwann sind ja diese großen Hollywood-Schauspieler irgendwann so in so eine Liga gerutscht, wo die einfach nur noch so Familienkomödien gemacht haben. Ganz viele davon. Robert De Niro, ich meine, jetzt so der mit Ben Stiller, meine Braut, ihr Vater und ich, das sind ja immer noch, sage ich mal, Hochkaräter in ihrem Genre. Aber daneben stehen ja auch 100 Filme von Robert De Niro, wo man sich fragt so, wie ist er denn da gelandet? Und bei Bruce Willis ist es genauso. Man fragt immer so, du warst doch John McClane, du warst in Pulp Fiction, was machst du denn jetzt hier in Die Zahnarztfee? So, bist du dumm? Also, keine Ahnung. Aber ich glaube, das gehört halt zu jeder guten Karriere dazu.
Jemand, der nicht so viele Filme mehr gemacht hat, ist Macaulay Culkin, würde ich mal behaupten. Wir haben, oder beziehungsweise ich habe auch nochmal Kevin Allein zu Hause geschaut. Und Kevin Allein zu Hause ist natürlich der Weihnachtsfilm schlechthin, würde ich behaupten. Der Neuzeit. Ne? Kann man das die Neuzeit nennen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für dich der Weihnachtsfilm überhaupt.
Für mich der Weihnachtsfilm überhaupt.
Für mich wahrscheinlich auch auf eine Art. Ne? Also ich habe den jetzt nochmal geschaut und war so, ja, ist schon einfach der geilste Weihnachtsfilm, den ich kenne. Ich mag auch noch Liebe. Ich mag so viele Weihnachtsfilme, glaube ich eigentlich. Viele habe ich auch noch nicht gesehen, aber der ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Was den natürlich besonders macht, ist auf jeden Fall der Cast, weil da so viele komische Kids zusammen auf einem Haufen sind. Und übrigens auch der Umgang mit den Kids am Set ist ja was ganz Besonderes gewesen. Das könnt ihr euch alles nochmal in der Doku reinfahren. Der Bruder von Macaulay Culkin spielt ja auch mit.
Spielt Fuller. Ich lieb ja Fuller. Ey,
der ist der Beste überhaupt, ne? Ey, diese Szene, wie er am Küchentisch sitzt und diese Pepsi trinkt, das ist für mich ja mal, also das ist vielleicht die Lieblingsszene des Films. Ja, großartiger Film, ist ein ganz, ganz kleiner, ist ein Kinderkrimi vielleicht auf eine Art, ich weiß nicht, wie man es am besten beschreiben kann, mit Joey Pesci, der natürlich auch eine absurde Rolle da spielt, wo man sich auch fast ein bisschen denkt, wie ist er da gelandet, als einer der feuchten Banditen. Und es, ja, die Story ist jedem bekannt, glaube ich. Die Familie fliegt über Weihnachten nach Frankreich und es ist eine riesige Familie, die verschlafen morgens, als es zum Flughafen soll. Und der kleine Kevin wünscht sich am Abend davor, dass er die Familie nie wieder sieht. Und am nächsten Morgen wacht er auf und die Familie ist weg, denn sie haben ihn vergessen. Und das Haus wurde schon ausgespäht von ein paar Banditen, von zwei Stück nämlich, von den feuchten Banditen. Und die beiden versuchen sich dann quasi ins Haus zu kommen, um da halt irgendwie was zu ergattern. Der kleine Kevin ist allerdings da und bietet den beiden die Stirn. Und was da alles sonst noch so passiert und so, das macht den Film halt irgendwie aus. Das sind die kleinen Momente, diese komischen kleinen Effekte, die da irgendwie gemacht werden es sind die kleinsten Kleinigkeiten, die diesen Film besonders machen. Und ich habe noch mal was gefunden, was den Film für mich besonders macht. Und zwar ist es die Tatsache, dass ich finde, dass nichts in diesem Film, es gibt keine Szene in diesem Film, die keinen Sinn ergibt. Du musst dir, also guck dir das noch mal an. Jede Szene baut irgendwie eine andere Szene auf. Also es gibt keine Szene, die passiert, wo du denkst, das macht gerade keinen Sinn. Es ist keine Unterhaltung, stimmt, die stattfindet, findet statt, um am Ende nicht aufgelöst zu werden oder am Ende nochmal, weißt du, wo sie zum Beispiel sagen, das ist der Schaufelmörder oder so. Alles hat irgendwie nochmal einen Sinn, alles wird irgendwie nochmal genau erklärt und das gibt dir ein gutes Gefühl als Zuschauer. Und dieses gute Gefühl passt natürlich hervorragend zu dem Thema Weihnachtsfilm. Und das ist sehr, sehr schlau gemacht von denen, dass du dir den Film anguckst und die ganze Zeit das Gefühl hast, am Ende bleibt keine Frage offen und dieser Film ist perfekt beendet und abgeschlossen. Und das macht diesen Film für mich auch nochmal zu was Besonderem. Die Story kennt jeder, die Schauspieler kennt jeder, jeder weiß, um was es geht. Es ist einfach ein ganz kleiner, schöner, super gemachter Film mit vielen Kindern am Anfang und am Ende, die einfach eine super komische Art miteinander haben auch, und wo, also wirklich wo, dieser Bass oder wie er heißt, wie fies der aussieht einfach, unfassbar.
Sieht ja heute immer noch so aus, ne, der Doku ist ja zu sehen, ist einfach genauso aus wie ein Elder.
Ja, es ist also, das ist alles sehr, 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 sehr witzig. Kevin allein zu Hause. Wir werden nämlich darüber nochmal reden. Wir haben uns gesagt, wir reden über diesen in diesem Podcast hier nicht so lange darüber, weil wir den bald bei Top 100 haben. Aber ich muss wirklich sagen, toller Film. Auch über alle Zweifel erhaben. Ich glaube, da gibt's gar nichts dazu großartig zu sagen. Was mich viel mehr interessiert, ist eigentlich, was du jetzt gleich noch zu Dirty Dancing sagst, weil ich da wirklich gespannt drauf bin. Wenn du noch irgendwas zu Kevin sagen willst, dann gerne. Aber ansonsten würde ich sagen, verschieben wir das Ganze in die Top 100. Großartiger Film. Guckt euch den auf jeden Fall nochmal an zur Weihnachtszeit. Ja, einfach nur Liebe.
Ja, ich habe den schon, von allen Filmen, für die wir hier besprechen heute, von Movies That Made Us, muss man auch sagen, ist das der, den ich am häufigsten gesehen habe. Ich habe nicht so oft gesehen, also nicht mal Ghostbusters so oft gesehen wie Kevin, muss ich sagen. Kevin habe ich bestimmt schon 70, 80 Mal gesehen in meinem Leben. Und damals sogar im Kino, 92. Irre. Oder was, 90? 90? Ich glaube 90. Egal, war auf jeden Fall sehr klein. Erste Klasse, 90. Dirty Dancing habe ich noch nie gesehen bis dato, bis ich den jetzt dann endlich geguckt habe, weil ich habe auch die Doku von Dirty Dancing zuerst geguckt bei Movies That Made Us, weil das war die, wo ich sagte, ja, die interessiert mich am wenigsten. Aber was ich durch Toys That Made Us gelernt hatte, war, selbst Themen, die mich nicht interessieren, finde ich so gut aufbereitet, dass ich sie immer gucke. Und ich denke, wenn ich jetzt mit Ghostbusters anfange oder mit Kevin, fange ich ja direkt mit einem Highlight für mich an, also fange ich damit an. Hab das geguckt und war direkt auch in love mit der ganzen Doku, weil ich die ganze Geschichte zwischen Swayze und der, ich weiß den Namen der Darstellerin gerade gar nicht, die Baby spielt, der ganze Clinch, hinter den Kulissen, wieder dieses ganze, wir haben nur 2 Wochen, um hier überhaupt zu drehen. Patrick Swayze verletzt sich, weil er alle Stunts und Tänze selber machen will, als er da auf dem Baumstamm irgendwie die Tanzübung macht und so weiter und so fort. Und ich habe den immer so ein bisschen vermieden und war immer so, ja, das ist nur so ein schnulziger, langweiliger Liebesfilm, der interessiert mich eh nicht und was will ich damit und Time of My Life und bla bla bla, ist mir alles scheißegal. War ein Fehler, weil der Film super charmant ist eigentlich. Der hat natürlich auch, also er ist... Das ist das, was ich an Ghostbusters oder vor allem an Kevin mag, und das ist das, was gestern bei Breakfast Club haben wir ja gesagt, der guckt sich manchmal so ein bisschen wahllos, und ich finde, das hat Dirty Dancing auch, dass er manchmal so Szenen hat, die nicht immer alle hundertprozentig Sinn machen, oder wo sich nicht alles so krass aufschlüsselt. Und also erstmal, die Geschichte ist ja relativ einfach, die Baby fährt mit ihren Eltern in Urlaub, Sommerurlaub.
Die Baby ist auch so ein geiler Name, aber die Baby fährt ja in Urlaub.
Die Baby fährt in Urlaub mit ihren Eltern. Die Eltern sind eher reich, der Vater ist Arzt. Sie fahren dahin und sie wird halt, kennen auch irgendwie den Hotelbesitzer von dieser Anlage. Das ist so eine ländliche Anlage mit einem See und die kennen da auch den Besitzer. Der hält die hoch oben. Ist halt super langweilig für sie, sehr, sehr viel alte Leute. Sie will eigentlich eher irgendwie ausbrechen, hat überhaupt keinen Bock drauf. Dann wird ihr noch irgendwie der Sohn von dem Hotelbesitzer aufgeschwätzt, der ein absolut also wirklich widerlich spielt. Widerlicher Typ. Der sich die ganze Zeit an, der sie auch immer sagt, der sie immer mein Kind nennt. Boah, was ist denn mit dir, mein Kind? Da könnte ich dir mit die Fresse schlagen, wirklich, mit dem Schlittschuh in die Fresse treten. Und
warum mit
sie bricht halt dann irgendwann.
Warum mit einem Schlittschuh?
Mit einem Schlittschuh in die Fresse treten?
Ja. Achso, damit das Gesicht
zerschnitten ist. Weil es einfach, ich glaube, wenn du mit einem Schlittschuh in die Fresse trittst, ist einfach noch ein bisschen härter, als wenn du mit einem normalen Schuh in die Fresse trittst.
Okay, das verstehe ich.
Du hast diese Kurva, wollte ich gerade sagen. Du weißt schon, was ich meine. Das Metall. Egal. Wenn ich irgendwann mal einen Actionfilm drehe, sowas wie John Wick, gibt es auf jeden Fall eine Szene, wo jemand mit dem Schlittschuh einem anderen in die Fresse tritt. Das kann ich dir versprechen. Egal, kommen wir zurück zu Dirty Dancing. Auf jeden Fall lernt sie dort, blickt sie irgendwann, gibt halt diese Tanzlehrer und die sind eigentlich sozusagen nur die Angestellten des Hotels. Und darunter ist auch, heißt der Johnny? Ich hab grad die IMDb nicht auf. Aber der gespielt wird von Patrick Swayze, so ein schöner, adretter, sich sehr, sehr gut bewegender, sexuell, sexausstrahlender Mann, den sie natürlich irgendwie ein bisschen gut findet, von dem sie aber nicht weiß, ob er mit seiner Tanzpartnerin, mit der er immer sehr, sehr wild tanzt, ob die nicht zusammen sind, weil das eigentlich alles, was die da machen, ist Sex mit Klamotten auf der Tanzfläche. Und lernt dann da auch immer mehr Angestellte kennen und gerät dann da irgendwann, dadurch, dass sie eine Melone tragen muss, sie wird dann gefragt, kannst du mir kurz helfen, eine Melone auf die Party zu tragen?
Johnny Castle.
Stimmt, Johnny Castle. Und gerät dann dort sozusagen in diesen Arbeiterbereich, wo sie sich abends alle treffen. Und der Film teilt sich ja in so soziale Schichten auf, in der Form von so, die oben tanzen halt irgendwie den Ententanz und tanzen so ganz blöd. Und unten wird halt wild dieser Dirty Dancing, oder dieses dreckige, leicht sexy Tanz, also was heißt leicht, ist auch schon stark sexy Tanz, was da abgeht. Und kommt halt da rein und lernt dann halt Johnny Castle kennen. Und vor allem seine Ex-Freundin, die anscheinend von Rob geschwängert wurde. Das ist so ein Typ, der im Service arbeitet, der aber ein Arschloch ist, der auch gleichzeitig Babys Schwester datet gerade und mit der irgendwie bumsen will. Und sie gerät da so rein und die Geschichte geht dann eigentlich erst richtig los, weil diese besagte Dame von diesem Rob schwanger ist und die will das halt abtreiben. Und Baby sagt halt so, pass auf, ich gebe dir die Kohle. Und Johnny sagt so, ja, aber ich muss doch mit dir tanzen nächste Woche und sonst irgendwas oder in 2 Wochen. Da ist es der einzige Termin, wo dieser Arzt kann, dieser angebliche Arzt, der da herkommt. Dann kann sie ja gar nicht tanzen, wenn sie da an dem Tag die Abtreibung hat. Kannst du bitte, was machen wir denn da? Und dann sagt sie, ja, da kann ich dir helfen, dann können wir tanzen. Und dann lacht er sie aus und sagt, nee. Und dann nähern sie sich aber an und dann fangen sie an zu tanzen. Und gleichzeitig läuft noch diese Geschichte mit der Abtreibung, die natürlich zu einem Unglück führt. Der Vater wird dann noch in der Notsituation mit ins Spiel geholt. Und das ist alles ganz schön kitschig.
Was eine Story, ey. Also ich meine, man hätte das alles so anders erzählen können. Also diese ganze Abtreibungsgeschichte, okay.
Ja, das ist schon krass mit dieser Abtreibung. Das sagen sie auch in der Doku, dass diese Abtreibung halt eigentlich, also dass ja auch gerade größere Filmverleihen und das ein riesiges Problem hat mit der Abtreibung. Und dass sie auch uns ins Kino bringen wollten. Die wollten die ja nochmal, gab es ja noch Leute, die wirklich gesagt haben, wir schneiden den nochmal vorher um und die Abtreibung raus. Dann hätte der Film ja keinen Sinn mehr gemacht. Kurze Rede, kurzer Sinn. Ich mag den total gerne. Er ist super kitschig. Der hat natürlich lange Tanzszenen, die manchmal immer ein bisschen die eine Minute zu lang gehen, aber das macht es auch am Ende des Tages aus. Wahnsinnig viel 80er-Charme. Hat einen sehr, sehr guten Patrick Swayze. Hat wieder dieses 80er-mäßige, was ich auch im Breakfast Club und sowas mag. Dieses völlig alle spielen, eine Nuance zu hoch aufgedreht. Der Soundtrack ist natürlich geil. Die ganzen Klassiker sind geil. Spielt ja auch so in den 50ern oder was spielt er, glaube ich. Und der ganze Soundtrack, am Ende dann Time of My Life, perfekt eingesetzt, die Tanzszene, ikonische, My Baby gehört zu mir, es ist alles.
Nobody puts Baby in a corner.
Ja. Und im Deutschen sagt er halt einfach, mein Baby gehört zu mir. Und er sagt es auch so dumm, so richtig beleidigt. Mein Baby gehört zu mir. Und dann natürlich mit dem großen Happy End, der Vater von ihr schnallt, dass er gar kein Arschloch ist, sondern dass dieser Rob ein Arschloch ist, dem er noch irgendwie fast sein Stipendium mitbezahlen will. Und das checkt er dann noch in letzter Sekunde, weil Rob sich so dumm verplappert. Also auch das, diese ganze Auflösung um diesen Rob ist so dumm einfach. So, ja, finde ich echt cool, dass sie Linda geholfen haben mit der Abtreibung. Und dein Vater checkt auch sofort so, hä, das warst du? Ja, ich meine, was soll ich denn jetzt, wenn ich studieren will, kann ich doch kein Kind gebrauchen. Okay, gib den Umschlag wieder her. Und reißt sie nicht so ab aus der Hand. Es ist alles so. Es ist alles bisschen naiv, doof geschrieben, aber das liebe ich. So Filme, das, weil das können nur Filme in den 80ern. Danach darf das schon keiner mehr. Das darf Breakfast Club, das darf Dirty Dancing und das dürfen andere Filme, auch Ghostbusters und sonst irgendwas. Die dürfen das haben und das liebe ich ganz, ganz doll daran. Ich finde, der macht mega Spaß. Ich finde die Hauptdarstellerin, die Baby spielt, finde ich wahnsinnig schön. Ist eine ganz tolle Frau. Die haben eine ganz tolles Spiel zusammen, Patrick Swayze und sie. Dieses ganze Tanzen und sowas, obwohl das null mein Ding ist, spricht mich komplett an. Ich habe ganz viel Spaß damit. Ich mag das Setting. Ist eigentlich ein kleiner Film. Ich finde, der fühlt sich nicht an wie ein großer Film, obwohl der so groß ist. Ich finde, der fühlt sich ganz klein an. Und keine Ahnung. Ich habe ganz viel Liebe für Dirty Dancing, muss ich sagen. Ist ein ganz toller Film.
Sehr, sehr schön.
Hast du den gesehen eigentlich?
Ja. Irgendwie mal angefangen oder so, aber nie fertig geschaut. Also auf jeden Fall kann ich nicht behaupten, ich habe den gesehen. Ja.
Aber du wirst ihn mögen.
Ja, ich glaube auch, dass ich den mag.
Der ist dappisch.
Okay.
Dappisch Dancing, Leute.
Ja, Patrick Swayze, rest in peace. Das muss man wirklich an der Stelle mal sagen. Der wahrscheinlich Traum unserer Mütter und Großmütter. Das ist nun einfach mal so. War schon ein extrem hotter Typ, hat gut getanzt. War ein geiler Mann.
Ja. Ich muss schon sagen, viele tote Leute, ne, in Movies That Made Us. Also Harold Ramis, John Hughes, Alan Rickman, Patrick Swayze und waren noch ein paar andere. Es waren schon ein paar Leute dabei, wo man sagt, ui, krass, ja, schade. Weil er
sehr, sehr schade. Leute sterben, das ist nix, aber ja, ist so, das nervt mich auch.
Das ist nix?
Das ist gar nichts. Das ist leider gar nichts. Irgendwann werden wir auch sterben. Ich hoffe, es dauert noch eine Weile. Und bis dahin würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt ein schönes Weihnachtsfest, der Maxi und ich. Wir haben gestern schon drüber geredet. Geschenke haben wir beide noch nicht so viele. Also wenn ihr eine geile Idee habt, was ich Max schenken kann, schickt mir mal eine Mail. Ich wollte an der Stelle nochmal sagen. Und hört auf jeden Fall unsere Patreon-Sachen. Wir haben wirklich richtig viel cooles Zeug. Max hat diesen Porno-Talk mit Tim Grenzwert, der sehr hörenswert ist, haben jetzt schon ein paar Leute gesagt. Ich habe den Talk mit meiner Oma, der sehr hörenswert ist. Max wieder mit seinem Vater, der sehr hörenswert ist. Und es gibt den Snacktest und so weiter und so fort. Es gibt so viel Kram. Es gibt endlich Videoformate. Max und Conny zum Beispiel sitzen da und unterhalten sich über Gott und die Welt. Ich und Conny, ich und Stenger, Stenger und Conny. Also Wahnsinn. Wirklich, was wir da dieses Jahr wieder geleistet haben, Leute, haben einfach mal ein YouTube-Studio dahingestellt und mit wir meine ich einen Stenger, das trotz natürlich ja uns aber auch Geld gekostet hat und deswegen freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt und da nochmal reinhört. Ja. Wir werden auch einen Spendenstream machen, der Max hat schon erzählt, so grob, da sind wir gerade auch in der Planung, gar nicht so einfach, hätte ich gewusst, wie anstrengend das ist, hätte ich es einfach gelassen. So, Quatsch, also es ist wirklich einfach, manchmal denke ich mir so, können Sachen nicht einfach sein, das frage ich mich jedes Mal. Ist es nicht immer, muss es auch nicht immer sein. Wir sind einfach froh, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, der ganze Stress. Und dann rutsch gut rein. Vielleicht hören wir uns ja nochmal mit einer Kleinigkeit über Star Wars. Könnte ich mir vorstellen. Wäre komisch, wenn wir dazu nichts machen würden. Die Option halten wir uns mal offen. Aber ansonsten soll es das erstmal von unserer Seite gewesen sein. Rutsch gut rein ins neue Jahr. Habt schöne Weihnachtsfeiertage mit euren Allerliebsten. Macht euch nicht so einen Stress. Versucht nicht alles groß aufzufahren und den großen Zampano zu machen. Habe ich letztes Jahr gemacht. Habe ich mir ein bisschen das Weihnachtsfest mit verstresst. Da würde ich jedem von abraten. Macht das. Entspannt euch, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Ja, das war alles, was ich dazu so sagen habe.
Ja, ich unterschreibe das alles mit einem großen Plus 1 und wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in 2020. Im Januar sind wir, wie gesagt, nicht da. Im Februar sind wir dann back mit dem Autokino Late Night Event, neuen Folgen, einem neuen Design und so weiter und so fort. Es wird großartig, meine Freunde. Habt schöne Weihnachten.
Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. acast.com.